Erstmal die Definition. Das Problem mit dem Long-Covid beginnt so an, dass wir keine einheitliche Definition haben. Wir haben ein NIJ, eine PASC-Definition, das heißt mal Long-Covid beginnt 4 Wochen nach dem durchgemachten Infektion. Es gibt ein allgemeines Long-Covid, das sagt, also das ist ähnlich wie bei dem PASC. Das ist die Long-Covid-Syndrom, 4 Wochen nach der Infektion. Und dann die NICE und dann die WHO-Definition ist 12 Wochen, also 3 Monate nach einer Infektion, beginnt eigentlich also diese Long-Covid-Syndrom. Wenn wir davon ausgehen, dass 10-37% von den genesenen Patienten werden ein Long-Covid-Syndrom entwickeln, das heißt, die geschätzte Anzahl der Long-Covid-Patienten weltweit ist über 36 bzw. über 136 Millionen. Weil das Krankheitsbild bei Omikron-Virus-Variante milder ist, weil viele Patienten sind schon vorher geimpft, geht die Entwicklung von Long-Covid mit den Infektionszahlen höchstwahrscheinlich nicht parallel. Die Symptome sind vielfältig. Die meisten Symptome sind neurologisch oder neuropsychiatrisch. Die zweithäufigsten sind pulmonologisch und die dritthäufigste sind kardiovaskulär. Und dann aber beteiligt von allen Organen, die dermatologische Symptome, endokrinologische Symptome, gastrointestinal, Beschwerden und Schmerzen von den Bewegungsorganen. Weiten Prävalenzen und Risikofaktoren, die Long-Covid-Patienten sind meist eher jung oder im mittleren Alter. Die sind überwiegend Frauen, also ungefähr 60-70% sind Frauen. Interessant ist, dass eigentlich also mehr Männer sind von Covid erkrankt und konträr dazu, also mehr Frauen sind haben ein Long-Covid-Syndrom.
Und Sie sehen hier auf der rechten Seite in einer halbwegs repräsentativen Kohorte von etwa 100 Patientinnen in jeder Gruppe, dass der Anteil jener mit einer Lungenfunktionseinschränkung sich in der Größenordnung von 15-22% bewegt. Der Großteil dieser Lungenfunktionseinschränkungen, das ist hier dieser hellgraue Anteil dieses Tortendiagramms, bezieht sich auf eine restriktive Lungenfunktionseinschränkung. Das erklärt sich auch aus den radiologischen Bildern. Die wäre ein solches Beispiel, wo es in verschiedene Kategorien, man versucht hat, das Ausmaß der Milchglastrübungen sich anzuschauen. Und da sehen Sie, glaube ich, unweigerlich, und dazu müssen Sie keine radiologischen Expertinnen oder Experten sein, dass auf der rechten Seite hier ausgeprägte Pathologien zu sehen sind, Milchglastrübungen, teils sogar Bronchik, das sind angedeutet. Sie sehen hier verschiedene pulmonale Pathologien bei fast 200.000 sozusagen oder 250.000 betroffenen Covid-Erkrankten, rund 80% spitalspflichtig, 20% nicht, und da bleiben eben rund 30-50% übrig, die noch immer an Dyspnoe leiden, die eventuelle Lungenröntgenveränderungen haben, einige, die hier auch noch vielleicht sauerstoffpflichtig sind temporär, und Gott sei Dank ein geringerer Anteil, die tatsächlich eine echte Lungenfibrose und eine restriktive Ventilationsstörung haben. Überall links hier statistische Signifikanz mit dem X markiert bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften. Leider, wenn man rechts auf diese Tabelle, dann auf diese Grafik schaut, Sie sehen, für die respiratorischen Beschwerden gibt es hier vor allem für den Husten keinen statistisch signifikanten Unterschied und auch statistisch nicht, wenn auch numerisch, für die Kurzatmigkeit. Also es bleibt ungeklärt, ob eigentlich weniger Dyspnoe, Fibrose etc. bei Geimpften mit Durchbruchsinfektion stattfindet als bei Ungeimpften. Was bei etwaiger Lungenfibrose derzeit noch untersucht wird bei Covid, da gibt es mitunter 2 Medikamente, die wir schon aus der Lungenfibrosebehandlung gut kennen, das Nintedanib und das Pirfenidon. Hier laufen entsprechende Studien.
Was passiert bei diesen Corona-Infektionen? Wir haben natürlich eine akute Covid-Infektion, wo ich natürlich die Inflammation habe, dann eine Dysregulation der Immunantwort. Was aber bei den Spätfolgen ist, beim Post-Covid, das ist immer noch unklar. Wir wissen es einfach nicht. Die haben einfach hospitalisierte Covid-Patienten genommen und haben die verschiedensten neurodegenerativen Marker, die in Alzheimer-Erkrankungen, aber auch bei der MS von Bedeutung sind. Das NFL, was eigentlich den axonalen Schaden von Nerven darstellt, das GFAP, was die Astrozytenschädigung darstellt, und das Ubiquitin, das vor allem einen neuronalen Schaden darstellt. Und was man hier wirklich sieht, ist, dass die Covid-Patienten bei allen drei dieser Markern bei den hospitalisierten Patienten am höchsten waren. Also waren deutlich ausgeprägter als einfach die Alzheimer-Patienten. Insgesamt waren über 10.000 Patienten mit Corona in der Mayo-Klinik und schlussendlich sind 5 Patienten herausgekommen, die eine Autoimmunenzephalitis hatten und Corona hatten. Neuropsychiatrische Manifestationen sind sehr häufig und wir sehen auch, dass die sehr groß ist bei so 30-40%, dass sie nach Corona eben neuropsychiatrische Auffälligkeiten haben. Was natürlich unter Pandemie passiert und was dann sicherlich ein großer Bias ist, sind natürlich, wir sind eingesperrt gewesen, wir sind überall belastet gewesen und tatsächlich hat die Rate der Depressionen weltweit um 20% zugenommen. In der MS hat es sehr viele Studien gegeben. Amantadin ist auch übrig geblieben, dass es einen gewissen Nutzen bei einer Fatigue haben könnte. Amantadin ist offiziell zugelassen für Parkinson-Patienten, aber auch in der MS gibt es Studien dazu und wird auch empfohlen. Amantadin hat eine zweite sehr interessante Eigenschaft, es ist antiviral wirksam. Was kann man dabei immer machen, was ich auch meinen ganzen MS-Patienten oder jetzt auch meinen Corona-Patienten empfehle? Energie einsparen. Also wirklich überlegen, was kann ich auf einmal machen? Man sieht, es gibt einfach Probleme. Wir haben diese Corona-Patienten, aber es gehört wirklich eine ordentliche Abklärung dazu. Denn ohne ordentliche Abklärung kann ich die Patienten nicht ordentlich behandeln.
Nämlich die erste Frage ist, können Sie Ihren Alltag alleine bewältigen? Wenn da ein Problem besteht, dann ist er funktionell dem Grad 4 zuzuordnen. Wenn er Aktivitäten des Alltags nicht mehr bewältigen kann, dann ist er funktionell dem Grad 3 zuzuordnen. Bestehen Symptome und er vermeidet deswegen Dinge, ist er dem Grad 2 zuzuordnen und alles, was drunter ist bis zum asymptomatischen Patienten, ist Grad 1 und Grad 0. Und es ist in Empfehlungen vorgesehen, dass wir nur die, die den Grad 2 oder mehr haben, tatsächlich weiter untersuchen müssen. Und was wir bei Fatigue machen, das machen wir seit Jahrzehnten so, ist die Messen. Und das ist ein Score, der Verwendung findet bei der Sarkoidose und der auch gut validiert ist bei Post-Covid- oder Long-Covid-Patienten. Wir geben viel Salz, 10 Gramm Natriumchlorid, ebenfalls prospektiv randomisiert publiziert, senkt ebenfalls die Herzfrequenz, plus 3 bis 4 Liter Flüssigkeit, das ist die Trias, die wir diesen Patienten geben. Was tue ich aber, wenn jetzt jemand zu mir kommt und nach einer Covid-Infektion nach 6 Monaten noch immer Beschwerden hat? Kann ich dem eine Impfung geben oder nicht? Und da gibt es nur kleinere Studien, die gezeigt haben, es dürfte zumindest so sein, dass ich keinen großen Schaden anrichte. Und bei ungefähr 30% der Patienten ist es so, dass das durchaus hilfreich sein kann. Worüber jeder Patient aufgeklärt wird, ist das Pacing, also das adäquate Anwenden von Belastungen. Und das Problem ist, man stellt sich das immer so vor, als ob es nur um körperliche Anstrengung geht. Aber es gibt Dinge wie mentale Überanstrengung und das kann durchaus etwas Positives sein. Ein Familienfest oder was auch immer, was mir früher Berge gegeben hätte, führt in diesem Fall zu einer Verschlechterung der Allgemeinsymptomatik. Emotionale Überanstrengung, der Schlaf wurde bereits angesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig ist die gute Ernährung und andere medizinische Probleme. Und dann gilt es hier, entsprechende Strategien zu entwickeln.
Also wir haben Neuropsychologen, wir werden die Patienten, was immer Kognitionsprobleme oder Depressionsprobleme, Fatigue-Probleme haben, werden uns neuropsychologisch untersucht und bei der Anamnese schon, wenn Auffälligkeiten sind, wird auch mit unseren Psychiatern gesprochen. Also wir haben die Psychiater an Bord.
Aber es gibt eigentlich für die milde Covid-Erkrankung, geschweige denn von die für die asymptomatische, gibt es keine Daten in dem Sinn. Es gibt immer wieder Fallserien und alle die Studien, die ich gezeigt habe und auch die anderen, sind diesem Reporting-Bias unterlegen, dass jene Patienten, auch die ambulant geführt werden, ob das in Tirol oder woanders war, das sind ja immer Personen, die persistierende Beschwerden haben.
Gibt es da Daten zu Antihistaminika oder zum Mastzellaktivierungssyndrom? Haben Sie da Erfahrungen oder gibt es da sogar Daten dazu?
Prospektiv randomisierte Studien gibt es zu diesem Thema nicht. Das ist etwas, was unter die Kategorie fällt, was noch in Zukunft zu klären ist.